So, nochmal offiziell guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, euch immer zu sehen. Ich bin gerne in Neumarkt. Ihr wisst das, ne? Ich bringe euch schöne Grüße mit von der Gemeinde Marienberg, der Heimatgemeinde. Und wir wünschten, es würde hier mal explodieren vor lauter Menschen. Der Herr ist gut, er hat ein Volk in dieser Stadt. Die Predigt heute heißt: Was bist du wert? Und wir schlagen auf Hiob 14, 1 und 2. Hiob, das Buch Hiob, das sagt man, ist das älteste Buch der Bibel. Und dann Vers 1 und 2 im Kapitel 14. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Was ist der Mensch wert? Mose schreibt auch seinen ähnlichen Gedanken in Psalm 90. Wollen wir das auch noch aufschlagen? Psalm 90 und dort Vers 3. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf. Bis hierher. Oder auch Vers 9. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Was ist der Mensch wert? Verwelkte Blume? Staub? Ein Geschwätz? Heute im 21. Jahrhundert wissen wir durch die täglichen Nachrichten, dass Menschen oft nicht nur einfach so sterben, weil sie alt geworden sind, sondern dass sie tatsächlich ermordet, gebombt, getötet werden in Terroranschlägen, durch Krieg umkommen, vom Staat sogar getötet, offiziell erlaubt. Im Krieg bezeichnet man die Toten, die aus Versehen getötet worden sind, als Kollateralschaden. Die Familien in Afghanistan oder Libyen oder wo das auch immer passiert, erhalten dann ein sogenanntes Blutgeld. Und zwar für den Wert des Menschen in Afghanistan ist das 6.000 bis 10.000 Dollar. 6.000 bis 10.000 Dollar? Ist das der Mensch wert? William Frazee, ein adventistischer Autor des wunderbaren Buches Erlösung und Wiedervereinigung, beschreibt seinen Dialog mit einem befreundeten Richter, der oft über das menschliche Leben entscheiden muss. Dieser Richter hat jahrelang an einem amerikanischen Gerichtshof gedient und gearbeitet und er fragt ihn Folgendes. Die Unterhaltung geht so ungefähr wie folgt. Richter, hast du schon einmal darüber nachgedacht, was du für Gott wert bist? Ihre Unterhaltung drehte sich schnell um die biblische Verheißung, denn er war ja auch ein Christ. Dann fragte Frazee den Richter weiter. Erst vor kurzem hat ein Vater in Venezuela 900.000 Dollar gezahlt, um seinen gekidnappten 13-jährigen Sohn aus den Händen seiner Entführer zu befreien. War der Sohn das wert? Sein Freund antwortete der Richter. Sicher, er war es seinem Vater wert. Ja, so ist es, antwortete Frazee. Nun, Richter, sage mir, hat jemand ein Lösegeld für dich bezahlt? Er nickte, er wusste über das Opfer auf Golgatha. Richter, fuhr Frazee fort, bist du es wert? Er neigte seinen Kopf und sagte, nein, Mr. Frazee, ich glaube, ich bin es nicht wert. Aber warte mal, entgegnete Frazee energisch, kennt Gott nicht auch Werte? Meinst du, dass derjenige, der dich geschaffen hat, nicht weiß, was du wert bist? Wenn er sagt, dass du ihm das wert bist, wofür er so viel bezahlt hat, möchtest du dann darüber hadern? Denn wenn du nicht so viel wert wärest, dann hätte ja Gott sich selbst betrogen. Nicht wahr? Gott sei gedankt, Richter, dass du das Lösegeld wert bist. Was macht einen Mann und eine Frau wertvoll? Angenommen, als der Vater nach seinem gekidnappten Sohn Ausschau hielt, wäre jemand zu ihm gekommen und hätte ihm folgendes Geschäft angeboten. Sehr geehrter Herr so und so, ich habe gehört, dass Sie nach einem Jungen suchen und bereit sind, $900.000 Lösegeld zu zahlen. Ja, das stimmt. Können Sie mir helfen, ihn zu finden? Nun, antwortete der Mann, ich denke, ich kann Ihnen einen Jungen besorgen, der Ihnen nur $10.000 kosten würde. Es würde Ihnen sehr viel Geld sparen. Glaubt ihr, der Vater würde Interesse zeigen? Nicht um alle Welt. Er sucht nämlich den Jungen, seinen eigenen Jungen. Warum hat Gott nun so ein unendlich hohes Lösegeld für die Erlösung des Menschen bezahlt? Um das zu verstehen, müssen wir gedanklich zurück zur Schöpfung und verstehen, warum Gott den Menschen geschaffen hat. Gott hat den Menschen nämlich geschaffen, damit er, Gott, Gemeinschaft mit ihm haben könnte. Bezüglich des alten Israels sagte Gott bereits in Jesaja 43, Vers 3 und Vers 4 folgendes. Jesaja 43, 3 und 4. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich. Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Und im Vers 21 heißt es, das Volk, das ich mir gebildet habe. Und im Psalm 149, 4 sagt er, denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Der Mensch wurde also nach dem Bilde geschaffen, im Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Oft suchte er Kontakt, das heißt, wenn der Morgentau da war oder am Abend, suchte er Kontakt und besuchte sie. Das heißt oft, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte. Jeder von uns ist ja ein Individuum, wir sind alle unterschiedlich. Hast du schon jemals einen gesehen, der genauso ist wie du? Natürlich nicht. Und man sagt auch, das ist auch gut so, denn jeder von uns ist ein Unikat, nicht wahr? Wenn du ein Duplikat finden könntest, würde dein Wert vielleicht um 50% sinken, oder? Aber keine Angst, du bist einzigartig. Jeder von uns ist nur einmal existent und es gibt nur einmal diesen Menschen, der bist so wie du. Gott brauchte nur einmal einen wie dich. Ja, er braucht dich. Er braucht mich. Ellen White schreibt in Science of the Times, Zitat, 22. April 1903, wir existieren, weil wir gebraucht werden. Die Krone der Schöpfung, wir sollen an Gottes Statt die Schöpfung bewahren, sie pflegen, sie bearbeiten, sie lieben, darin Erfüllung finden. Gott brauchte uns. Und eines der größten menschlichen Nöte ist eigentlich was genau? Dass der Mensch denkt, ich werde ja gar nicht gebraucht. Ob ich da bin oder nicht da bin, ist doch wurscht. Oder? Die Bedürfnisse derer zu erfüllen, die wir lieb haben und umgekehrt, dass jemand uns liebt und unser Bedarf, das ist die Basis einer jeden wahren Beziehung. Der Ehemann oder die Ehefrau, die solch eine Erfahrung in ihrem Leben machen, erfreuen sich schon ein wenig Himmel auf Erden. Wenn Eltern und Kinder diese Art von Gemeinschaft auch pflegen, dann existiert auch kein Generationskonflikt. Wahre Zufriedenheit in einer Freundschaft kann eben nur durch die wechselseitige Erfüllung der Bedürfnisse funktionieren. Und in allen der menschlichen Beziehungen untereinander, die wir haben, möchte Gott sich uns offenbaren. Und er sehnt sich danach, uns nicht nur klarzumachen, was er für uns bedeutet, das wissen wir, er ist unser Erlöser, sondern auch, er lässt uns wissen, was wir ihm bedeuten. Viele biblische Helden und der Vorzeit haben ihren Schöpfer durch eine innige Beziehung erfreut. Henoch zum Beispiel, er wandelte mit Gott, wie lange heißt es? 300 Jahre. Er bedeutete dem Herrn so viel, dass dieser zu ihm sagte, komm nach Hause, Henoch, und wir werden zusammen durch die Ewigkeit gehen. Hebräer 11, Vers 5, da heißt es über Henoch, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen habe. Henoch machte Gott glücklich. An Henoch, der in einer verderbten Zeit lebte, hatte er Freude, heißt es in Christi Gleichnisse. Und auch noch gibt es Henochs wie in den, auch heute gibt es noch Henochs wie in den Tagen der Vorzeit. Gott hat Freude an uns Menschen, wenn wir so leben, wie wir bestimmt worden sind. Oder denkt einmal über Abraham nach. Während die Bibel seine Fehler und Versagen beschreibt, die kennen wir natürlich auch alle, so stellt sie aber auch fest, dass er ein, wie wurde er genannt? Weiß das jemand? Ein Freund Gottes. Jakobus 2,23. Der Herr nannte ihn so. Der Herr selbst. Er spricht von Abraham, mein Freund, oder er sagt auch mein Geliebter. Stellt euch mal vor. Es war ein heißer Tag im Hain Mamre. Abraham saß am Eingang seines Zeltes und machte Siesta. Seine Augen durchwanderten die Gegend und er sah und siehe drei Männer entlang laufen. Er läuft ihnen entgegen und bittet sie herzlich hinein zu ihm nach Hause, wäscht ihnen die Füße, gibt ihnen zu trinken und zu essen. Da prophezeit einer von ihnen, als er als Gast bei ihnen ist, Sarah und Abraham ein Kind, nämlich den verheißenen Sohn als Nachkomme. Und die Sarah hört es und lacht innerlich und sagt, naja, ich bin ja schon zu alt. Aber wir kennen die Geschichte. Aber dann wird es interessant. Dann brechen die Männer auf und wir lesen es in 1. Mose 18, 16 bis 19. 1. Mose 18, 16 bis 19. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss an einem großen und starken Volk werden, und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Wie sagt er ihm, Vers 17? Wie könnte ich ihm das verbergen? Das sagt Gott über einen Menschen. Gott, der Allwissende, sagt, wie kann ich das dem Abraham, meinem Freund, verbergen? Ja, was denn? Was passiert denn danach? Da geht es um Sodom und Gomorra. Und da geht es darum, wie viele dass Sodom und Gomorra ausgelöscht wird und Gericht geübt wird. Und dann verhandelt hier Abraham mit Gott 50, 45, 40 und so weiter und so fort. Ja, bis runter. Wie könnte ich ihm das verbergen? Ein sehr bemerkenswerter Dialog. Der König des Universums, der Schöpfer und Richter aller Dinge, dem Millionen von Engeln dienen, er spricht mit Abraham und erteilt ihm alles mit, was er hat, weil er sein Freund ist. Abraham ist der Freund Gottes. Betrachtet mal auch Mose, 2. Mose 33, 11. Da heißt es, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Mose war ein Freund. Diese innige Beziehung hatte Mose zum Herrn wo gefunden? Genau. Genau in den einsamen Tälern und Wüsten als Hirte in Midian. Dort hat es begonnen und es hat diese Beziehung in all den 40 Jahren der Wüstenwanderung beibehalten. Er war der sichtbare Führer Israels an Gottes Stadt. Denkt mal daran, wie Mose 40 Tage auf dem Berge Sinai engste Gemeinschaft mit dem Herrn hatte. Hier hatte der Herr ihm die Pläne der Stiftshütte gezeigt, die er auf Erden bauen sollte, sozusagen ein Miniaturmodell vom Tempel im Himmel. Jedoch, das wissen wir auch, wird diese Unterhaltung unterbrochen, als Gott ihm mitteilen muss, was dort unten im Camp los ist. Abfall erforderte umgehende, strenge Maßnahmen und Gott schlägt vor, Israel auszulöschen und mit Mose ein neues Volk zu beginnen. Doch wie Abraham argumentiert auch Mose demütig und freimütig mit dem Herrn für die Bewahrung Israels. Kennt ihr die Geschichte? Schließlich bietet er ihm sogar sein eigenes Leben für das Leben des Volkes an. Wow. Seine Worte sind wie ein Echo der tiefsten Empfindungen des Allerhöchsten. Und so kommen Gott und Mose zu einem einheitlichen Verständnis, nämlich was die Zukunft des Volkes Israels betrifft. Gott spricht mit dem Menschen und er braucht ihn. Und der Mensch braucht Gott umso mehr, denn er ist unser einziger Erretter. Und jetzt kannst du fragen, und wo passe ich da hinein in dieses Bild? Gott hat auch dich gebildet, damit du sein Freund wirst. Du kannst nicht den Platz Henochs übernehmen. Oder Abrahams. Oder Moses. Noch können sie deinen Platz einnehmen. Gott hat einen Platz in seinem Herzen, welchen nur du ausfüllen kannst. Er braucht dich als seinen Freund. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit dir, nach deiner Liebe, nach deinem Verständnis. Du bist kostbar für ihn. Das ist der Grund, warum er dich geformt und geschaffen hat. Und das ist auch der Grund, warum er für dich gestorben ist. Aus diesem Grund ist er auch zurück in den Himmel gegangen, um einen Platz für dich vorzubereiten. Er sagt ja in Johannes 14,3, und wenn ich hingehe, euch die Stelle zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das will ein Freund haben. Die Nähe zum Nächsten. Wir als Christen wissen, dass wir Jesus brauchen. Ohne ihn können wir nicht leben. Es gibt keine Erlösung, keine Auferstehung, keine ewige neue Sünde und so weiter, keine neue ewige sündlose Erde für uns. Aber es ist eine wunderbare Offenbarung für mich, wenn ich entdecken darf, dass er mich auch braucht in gewisser Weise. Nicht um irgendwelche Bodengänge für ihn zu machen. Nein, er will mich als seinen Freund haben. Es gibt nur eine Silvia. Es gibt nur eine Michaela. Ja. Es gibt nur einen Alfred, einen Otto, nur einmalig. Es ist eine Offenbarung, wenn ich das entdecken kann. Egal wie lieb er mich hat, denke daran, er schätzt dich so viel wert, als wenn du der Einzige auf dem Planeten wärst. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Steps to Christ, Seite 100. Die Beziehung zwischen Gott und jeglicher Seele ist so einzigartig und komplett, als ob es keine andere Seele auf dem Planeten gäbe. Kannst du das glauben? Wie kann Gott mich als ein Individuum wirklich brauchen? Das ist oft so der Gedanke, er hat doch so viele Millionen und Abermillionen Menschen, da bin ich doch nur ein Sandkörnchen und wenn ich nicht da bin, naja, Wer bin ich denn schon? Er hat doch so viele andere, oder? Können wir das so denken? Ich las eine tolle Geschichte. Und die passt so perfekt auf diese Frage. Stell dir mal vor, da ist eine Familie mit 8 Kindern. Und sie werden älter, sie kommen in die Teenagerjahre und manche sind schon in den 20ern. 7 von ihnen sind gute Frauen und Männer. Die lieben ihre Eltern, sie respektieren sie und schätzen sie. Alles, was für sie getan wurde, schätzen sie sehr. Aber einer von ihnen ist missraten. Ein echter Rebell. Indem er Gottesgebote verachtet, Menschengesetze bricht und ihm ist alles egal. Wird der Vater und die Mutter sich hinsetzen und sagen, nun Mutter, wir haben es doch ganz gut gemacht, nicht wahr? Wir haben 7 gute Kinder von insgesamt 8. Das ist über dem Landesdurchschnitt sowieso. Es ist wirklich schade um Harald. Wann immer er sich entscheidet, nach Hause zu kommen, dann werden wir natürlich willkommen heißen. Aber wir lassen uns unsere Herzen nicht aufgrund seines Tuns betrüben. Schließlich haben wir 7 loyale Kinder. Lasst uns dankbar sein und nicht weiter um Harald uns grämen. Würdet ihr das so sagen? Ist das die Art und Weise, wie ein guter Vater spricht? Oder eine Mutter? Und wenn er es täte, wäre es wirklich so? Ich stelle mir vor, dass es irgendwann mal so ein Feiertag, so ein Familientreffen gibt. Michael, der älteste Sohn, kommt nach Hause, um sich wieder mit all den anderen zu treffen und sich zu freuen. Was für eine Freude, wenn alle zusammenkommen. Da ist auch Maria. Was für einen wunderbaren Charakter hat sie doch. Und letztendlich sitzen diese anderen 5 Kinder auch noch dazu, mit dazu, in glücklicher Eintracht mit ihren Eltern um den Tisch herum. Aber einige Tränen rinnen über die Wange der Mutter herunter. Sie denkt an Harald, den Rebellen in der Familie, weil es sein Platz leer ist. Der irgendwo da draußen in der Welt lebt. Und wenn ich so in die tränenerfüllten Augen dieser Mutter schaue, dann dämmert es mir. Die Tatsache, dass die 7 loyale und liebevolle Kinder, dass sie hat, macht ihren Schmerz fast noch schlimmer, wenn sie über Harald nachdenkt. Da ist ein Platz in ihrem Herzen für Harald. Keiner von den anderen kann ihn ausfüllen. Kein anderer. Nun, wie wird wohl Gott fühlen, der auch die Mütter und Väter geschaffen hat? Er hat einen Platz in seinem Herzen, welchen nur du ausfüllen kannst. Viele Millionen Menschen können das Herz Gottes auch erfreuen, aber niemand kann den Platz mit deiner Liebe, mit deiner Freundschaft und mit deiner Nachfolge ausfüllen. Was ist das wirkliche Problem in der Beziehung zwischen uns und Gott? Was verhindert uns eine innige Wiedervereinigung? Es ist die Sünde. Die Sünde trennte den Menschen von Gott in Eden und die Sünde trennt uns auch heute noch von Gott und untereinander. Jesaja 59, Vers 2, wo es heißt, eure Verschuldungen oder eure Übertretungen trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Seitdem die Sünde die Trennung von Gottes Geschöpfen verursachte, hasst Gott die Sünde. Er kann sie nicht tolerieren und er kann nicht damit leben. Er muss sie austilgen, auslöschen, vernichten. Aber wie kann er das tun, ohne die zu vernichten, die mit der Sünde infiziert wurden? Im Heiligtum Gottes offenbart Gott seinen wunderbaren Plan, wie er mit dem Sündenproblem umgeht. Wie er die Sünde zerstören wird, ohne die zu vernichten, die er liebt und die ihn lieben. Und wie er die Sünde erretten kann, sodass sie nicht ewig sündig bleiben. Es ist ein sehr kostspieliger Plan. Es hat den Himmel alles gekostet. Das Wertvollste, das Beste. Und es hat im Himmel selbst viel Kummer und Schmerz bereitet. Das Lamm, das unschuldige Lamm Gottes, musste dafür bezahlen. Aber du bist so wertvoll geachtet, dass Christus das komplette Lösegeld auch alleine für dich bezahlt hätte, nur um dich zu erretten. Lösegeld ist noch eine Sache, aber die Wiedervereinigung ist noch eine ganz andere. Christus, unser Schöpfer, Erlöser und Mittler, hat für alles hundertprozentig gesorgt. Du bist für Gott alles wert, selbst seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn. Er hatte nicht 8 Kinder, seinen einzigen Sohn. Den hat er für dich und für mich dahin gegeben. Edward schreibt, Gottes Sohn, der erhabene Himmelsfürst, war von Mitleid für das gefallene Geschlecht erfüllt. Sein Herz wurde von unendlichem Erbarmen bewegt, wenn er an die Leiden der verlorenen Welt dachte. Aber Gottes Liebe hatte schon einen Plan für die Erlösung des Menschen ersonnen. Die Übertretung des göttlichen Gesetzes forderte das Leben des Sünders. Im gesamten Weltall aber gab es nur einen, der diesen Forderungen zugunsten der Menschen genügen konnte. Da Gottes Gesetz so heilig ist wie er selbst, konnte nur ein Wesen, das Gott gleich war, für die Übertretung sühnen. Niemand außer Christus war imstande, den gefallenen Menschen vom Fluch des Gesetzes loszukaufen und ihn wieder mit dem Himmel in Einklang zu bringen. Christus wollte die Schuld und die Schande der Sünde auf sich nehmen, die für einen heiligen Gott so beleidigend war, dass sie Vater und Sohn eine Zeit lang trennen musste. Christus war bereit, bis in die Tiefen des Elends hinabzusteigen, um die Verlorenen zu erretten. Was für eine Liebe! Er setzte sich vor dem Vater für die Sünde ein. Das Heer des Himmels erwartete das Ergebnis mit so einer lebhaften Anteilnahme, dass Worte sie nicht auszudrücken vermögen. Lange verweilten sie, schreibt Enweit fort, beide in geheimnisvoller Unterredung und hielten den Rat des Friedens, steht in Zacharia 6,13, für die gefallenen Menschenkinder. Der Erlösungsplan war zwar schon vor der Erschaffung der Erde gelegt worden, denn Christus ist das Lamm, das erwürgt ist von Anfang an der Welt. Doch bedeutete es selbst für den König des Weltalls einen Kampf, seinen Sohn für das schuldig gewordene Geschlecht in den Tod zu geben. Aber also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16. Welch ein Geheimnis ist diese Erlösung. Gott liebt eine Welt, die ihn nicht liebte. Wer kann die Tiefen dieser Liebe ermessen, die alle Erkenntnisse übertrifft? Immer werden sterbliche Wesen das Geheimnis jener unfassbaren Liebe staunend und anbetend zu begreifen suchen. Was für einen Gott haben wir? Sollen wir nicht alles tun, um ihm nahe zu sein und die Sünde, die uns von ihm trennt, einfach zu lassen? Liebe Schwestern und Brüder, es wurde nicht nur ein Junge gekidnappt. Nein, die gesamte Menschheit wurde vom Widersacher Gottes gekidnappt, entführt. Und für Gott ist dies ein unerträglicher Zustand. Er möchte dich und mich wieder bei sich haben. Übergibst du dein Leben ihm ganz, damit er dich reinigen und erlösen kann? Gott will deine Gemeinschaft haben, er möchte dich bei sich haben, er möchte dich glücklich sehen. Ja, er hat diesen ungeheuren Preis für dich bezahlt. Stell dir mal vor, du bist bei einem reichen Freund eingeladen und während du da sitzt und deinen Freund in der Küche vielleicht das Essen machst, bewunderst du die schöne Vase, die am Sideboard gerade steht. Plötzlich gleitet sie dir aus der Hand und zack, sie zerbricht in 1000 Teile. Der Freund kommt herein und du sagst ihm, es tut mir leid, ich habe aus Versehen deine Vase hier fallen gelassen. Ich werde sie dir ersetzen. Wo hast du sie gekauft? Der Freund schaut dich nur an und sagt, diese Vase ist ein antikes Stück. Sie ist unheimlich wertvoll. Es kostete mich 100.000 Dollar oder Euro, um diese Vase zu erwerben. Sie ist einzigartig. Sie ist einmalig. Du kannst sie nirgendwo wieder kaufen. Sie ist kaputt. Sag, würdest du da nicht plötzlich einen viel größeren Verlust empfinden? Wird es dir nicht plötzlich sehr viel mehr leid tun, was dir da passiert ist? Meine Sünde kostete dem Sohn des himmlischen Königs das Leben. Das ist mehr als eine 100.000 Dollar Vase. Das ist ein unermesslicher Schatz. Kannst du nun verstehen, wie viel du wert bist für Gott? Wie wäre es, wenn er sagen würde, ich weiß es nicht so recht. Entschuldigung, noch ein Punkt dazwischen. Stell dir vor, dieser Junge, der für 900.000 Dollar gekidnappt wurde und dessen Vater für ihn das Lösegeld gezahlt hätte, stell dir vor, er würde sagen, oder er würde gefragt werden, glaubst du, dass dein Vater dich überhaupt lieb hat? Und er würde sagen, ich weiß es nicht so recht. Eigentlich ist es mir egal. Wie viele Menschen heute lehnen die Erlösung durch Christus ab? Sie glauben nicht. Sie sind gleichgültig geworden. Sie haben viele Entschuldigungen und Unglauben im Herzen. Was wird Gott ihnen eines Tages sagen müssen? Wieso hast du meine Liebe, mein Angebot, mein Lösegeld nicht angenommen? Warum wolltest du dich nicht retten lassen? Du bist es mir doch wert gewesen. Ich habe doch dafür alles gegeben. Hatte er recht? Natürlich. Natürlich fühlen wir uns oft wie der Hauptmann, der Jesus um Heilung für seinen Knecht bat. Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Oder wie oft musste ich schon ausrufen wie der verlorene Sohn, der seine Sünde erkannte. Vater, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und es stimmt. Es stimmt. Wir sind Sünder. Wir sind es oft nicht wert. Aber wenn wir nur auf uns sehen und auf unseren sündigen Zustand, oder wenn wir uns sogar noch als Zufallsprodukt der Evolution betrachten würden, natürlich, dann verstehe ich das, wenn wir so denken. Wenn wir uns aber von unserer Zielbestimmung her sehen, zum Bilde Gottes geschaffen, wenn wir das Opfer betrachten, was Jesus für uns bezahlte, dann wissen wir, dass wir Söhne und Töchter des himmlischen Königs sind. Du und ich, wir sind es ihm wert. In Offenbarung 3, Vers 4 und 5 sagt es hier über die Gemeinde in Sardes: Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Nur wer seine sündige Natur erkennt, sich demütigt, bereut und bekennt, wer die Sünde genauso anfängt zu hassen, wie Gott sie auch hasst, nur der wird einmal Gemeinschaft mit Gott haben können. Kein anderer. Stell dir vor, du wirst mit unschuldigen und reinen Wesen reden und leben können. Musst du da nicht auch gereinigt werden davor? Kannst du dir vorstellen, mit irgendeiner Lieblingssünde diese Gemeinschaft mit Jesus, Gott, Vater und den Engeln genießen zu können? Nein, natürlich nicht. Nur wer überwindet, ist es wert. Möchtest du überwinden? John Newton verfasste ein Lied, welches wir als Amazing Grace kennen. Und wir singen es ja auch gerne. Dieser Sklavenhändler wurde durch unglückliche Umstände Kapitän eines eigenen Sklavenschiffs, mit dem die gefangenen, unmenschlich behandelten Sklaven nach Übersee gebracht wurden. Seine Schiffsbesatzung hatte manchmal den Eindruck, er sei nicht mehr viel mehr wert, oder er verhält sich so wie ein Tier. So brutal war er zu seinen Sklaven und zu der Mannschaft. Da geschah es im Januar 1748 auf einer längeren Schifffahrt über Neufundland nach England. Und der Bericht geht wie folgt. Das Schiff sollte nach dem langen Aufenthalt im tropischen Klima dringend repariert und überholt werden. In der Nacht aber brach ein fürchterlicher Sturm los. Er tobte so heftig und anhaltend, dass die Lebensmittelvorräte über Bord gespült wurden. Die Wellen schlugen in das Schiff. Es herrschte Chaos. Das Schiff war im Begriff, unterzugehen. Die ganze Mannschaft kämpfte. John Newton, der Kapitän, sah keine Hoffnung mehr, das Schiff durch die tobende See steuern zu können. Das Wasser im Schiff stieg immer höher. Alle Versuche, es aus dem Inneren des Schiffs zu pumpen und hinauszuschaufeln, mit einem Eimer hinauszukippen, waren vergeblich. In dieser aussichtslosen Lage kam John Newton zur Besinnung. Und er schrie in diese stürmische Nacht hinaus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Doch danach fragte er sich, was für ein Erbarmen kann es denn für mich geben? Bin ich es überhaupt wert? Ich, der gottlose und ungläubige Sklavenhändler? Die Schiffsladung war leicht. So ging das Schiff trotz des eingedrungenen Wassers nicht unter. Als der Sturm nachließ, konnten sie die Löcher in der Schiffswand mit Brettern und Kleidungsstücken stopfen. Die weitere Fahrt mit dem notdürftig geflickten Schiff war ein großes Abenteuer, aber sie schafften es. Um sie herum zwar das weite Meer, die eisige Winterkälte, es war Januar, sie hatten kaum mehr zu essen. Die meisten Lebensmittel waren ja über Deck gespült oder durch das Salzwasser verdorben. Aber nach vier Wochen erreichten sie die Küsten Irlands. Und im Rückblick sagt John Newton, dieser 10. Mai 1748, in dieser stürmischen Nacht. Das war der Tag seiner Bekehrung, als er sich ganz dem Willen Gottes auslieferte. Er hatte in diesen Stunden, in denen er den sicheren Untergang vor Augen hatte, Gottes Hilfe erlebt. War er es wert, dieser Sklaventreiber, dieser gemeine Kerl? John Newton wurde ein total anderer Mensch. Wie überwältigt hatte er Gottes Güte und Gnade erfahren. Er sah sich als der verlorene Sohn, der heimkehrt zum Vater. Und er fing an, Bibel zu lesen. Und immer mehr erkannte und verstand er, was Gott ihm sagen wollte. Er hatte niemanden, der ihm dabei geholfen hätte. So beschaffte er sich selbst Bücher und studierte eifrig. Und am Höhepunkt seines Lebens, kurz bevor er starb, schrieb er das bekannte Lied Amazing Grace. Und in seinem Lied drückt Newton aus, was ihm Gottes Gnade bedeutet. Manche von euch kennen das Lied und die Worte heißen, O Gnade Gottes wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Die Gnade hat mit Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt. Doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Wenn wir 10.000 Jahre sind, in seine Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Mögest du und ich dieses Lied auch aus Überzeugung singen. Gottes Gnade hat uns erlöst, weil du ihm wertvoll bist. Gott sei gedankt. Amen. Unser wunderbarer Vater, der du im Himmel bist, was für eine Liebe hast du uns erwiesen, dass du deinen einzigen Sohn für uns hingegeben hast. Du hast alles riskiert. Herr, du hast der ganzen Menschheit gezeigt, wie sehr du uns alle liebst und dass du auf keinen verzichten kannst. O Herr, näher noch näher zu dir. Helf uns, dass wir das täglich bewusst tun, damit wir dich auch so lieben, wie du uns liebst. Segne diese Gemeinde, segne eigentlich jeden Einzelnen, der hier ist, der so wertvoll ist, dass du alleine nur für ihn gekommen wärst, um zu sterben. Was für eine Liebe, o Gott, hast du uns erwiesen. Wir verneigen uns vor dir und danken dir von Herzen, dass wir einen wunderbaren Gott haben, dem wir gerne nachfolgen, den wir lieben wollen und der uns zu dem macht, zu dem wir bestimmt worden sind, als deine Freunde und deine Geschöpfe zu leben. Erlöse uns, o Herr, in eine bessere Welt, wenn du bald wiederkommst, und hab Dank dafür. Amen.